Ja, und schönen guten Morgen von meiner Seite. Ich freue mich sehr, wieder hier sein zu können. Es ist doch ein Stück weit auch immer wieder so ein Moment des Nachhausekommens. Und jedes Mal, wenn ich hier bin, werde ich mindestens immer von einer Person begrüßt. Willkommen zu Hause. Und so fühlt es sich auch ein Stück weit immer wieder an. Wir sind als Gemeinde mit euch verbunden. Wir sind als Familie mit euch verbunden. Selber waren wir hier ja Mitglieder, auch wenn schon 6 Jahre oder 5 Jahre vergangen sind. Die Zeit fliegt. Gestern haben wir den Geburtstag unserer Tochter gefeiert. Sie hatte unter der Woche Geburtstag, ist 7 Jahre alt geworden. Und wer sich noch daran erinnert, da saßen wir noch im Elternkindraum hinten, als wir hier dabei waren. Es ist schön, dass wir auch diese Verbundenheit haben mit euch und dass ich heute auch hier sein kann. Ich bringe ganz liebe Grüße von uns als Gemeinde mit, also sprich von der Paderkirche. Die Beziehung hat Heinrich ja schon erwähnt, eine Tochtergemeinde von euch. Aber auch ganz liebe Grüße von dem Arbeitskreis Freier Kirchen im Raum Paderborn. Wir sind ja vernetzt mit verschiedenen Gemeinden hier im Raum Paderborn. Bad Triburg gehört ja genauso dazu, dann auch Delbrück und so weiter. Also wir sind miteinander verbunden als Gemeinden. Und Walter wäre als Sprecher des Arbeitskreises noch näher dran. Ich bringe heute schlicht einfach Grüße an der Stelle mit, auch vom Arbeitskreis, und freue mich, dass wir mit euch auch diesen Tag feiern dürfen, auch diesen besonderen Tag, dass man eben auch 2 Diakonen und einen Ältesten einsetzen kann. Wir haben als Gemeinde vor nicht allzu langer Zeit Eduard eingesetzt. Heinrich war da, Arthur war da, und wir haben das gemeinsam mit euch auch durch Heinrich und Arthur gefeiert, dass Eduard jetzt Mitältester ist, zusammen mit mir in der Paderkirche. Und es ist ein ungemeiner Segen. Und was mich an Gemeinde fasziniert, und das ist so eine Überleitung hin zu dem Predigtext aus Kolosser 1, Vers 24, was mich an Gemeinde fasziniert, ist die unsagbare Schönheit. Und diese Schönheit, glaube ich, ist unglaublich wichtig, um im Dienst, in dem ihr euch auch heute nochmal ganz bewusst stellt, in diese wenn ihr jetzt Verantwortungsträger werdet, in einer neuen Form. Vorher habt ihr ja schon Verantwortung getragen, aber wenn ihr jetzt nochmal Verantwortung übernehmt, gerade als Diakone, Heinka, Alex und Simon, du als Ältester, dann glaube ich, und es ist enorm von Bedeutung, nicht aus den Augen zu verlieren, worum es eigentlich geht. Und das, was wir vor Augen haben, ist eine unfassbare Schönheit. Zumindest wünsche ich uns das, und damit möchte ich euch heute mit hineinnehmen, denn wir sind berufen, die Schönheit der Gemeinde sichtbar zu machen. Und da ist schon ein ganz wichtiger Gedanke mit dabei: Wir schaffen sie nicht, wir können sie nur sichtbar machen. Berufen, die Schönheit der Gemeinde sichtbar zu machen. Ich möchte gerne mit einem Beispiel von einem Freund von mir beginnen. Heute wird ein Freund von mir, der gerade seinen 40. Geburtstag gefeiert hat, seinen ersten Ironman laufen, schwimmen, fahren. Also alles, was so dazugehört. Ironman, vielleicht sagt das dem einen oder anderen etwas. Es ist ein Triathlon. Laufen gehört dazu, Schwimmen gehört dazu, Radfahren gehört dazu. 3,86 Kilometer schwimmen. Ich bin froh, wenn ich 100 hinkriege, Meter, nicht Kilometer, Meter. 180,2 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer laufen. Mein Freund hat das vor 19 Jahren begonnen, als er 21 war, indem er ein 10-Euro-Fahrrad sich gekauft hat im Second-Hand-Laden und angefangen hat zu trainieren. Als ich mich vor kurzem mit ihm mal unterhielt darüber, dass er diesen Triathlon pflegt und dass das so sein Sport geworden ist, da sagte er mir: Jürgen, ich kann es mir nicht erlauben, nicht diszipliniert zu sein. Er ist selber Pastor, sie haben mehrere Pflegekinder, die sie aufnehmen. Und er sagte einfach nur: Das gesamte Leben, was Gott mir anvertraut hat und die Menschen, die mir vertrauen, ich kann es mir nicht erlauben, nicht diszipliniert zu sein. Er sagt, und der Sport hilft mir tagtäglich, diese Disziplin zu pflegen. Denn so ein Ironman, den läuft man nicht, indem man 2 Wochen vorher anfängt zu trainieren, sondern das ist jahrelanges Training, das dahin führt. Und heute steht er da, und seine Frau hat heute Morgen noch auf Facebook gepostet, wie stolz sie auf ihn ist und auch was für ein nervöses Bündel sie selber ist, zu sehen, dass er diesen Lauf vor sich hat. Warum beginne ich mit diesem Beispiel? Weil es eine unglaubliche Schönheit ist, wer so einen Sport mal mitgemacht hat, so ein Ziel sich gesetzt hat und man läuft und irgendwann läuft man durch diese Ziellinie. Mein Freund ist immer am Lächeln. Ich weiß nicht, wie das geht. Ne? So ab bestimmten Kilometerzahlen würde ich nicht mehr lächeln oder so. Ne? Der ist immer am Lächeln dabei. Der freut sich dabei und es tut unglaublich weh. Irgendwann einmal schmerzt jeder Knochen und jeder Muskel. Und das, was einen antreibt, ist dieses Ziel vor Augen zu haben. Ich erreiche die Ziellinie. Aber er hat diese Schönheit vor Augen. Ich habe meinen Ironman geschafft. Ich habe das Ziel erreicht. Und er genießt auch schlicht den Sport, weil es ihm auch irgendwo Freude bereitet bei allem Schmerz, der da ist. Paulus schreibt den Kolosserbriefen. Wir lesen jetzt gleich den Text. Und er erwähnt all diese Elemente und bringt die alle zusammen. Die Schönheit, den Schmerz, die Freude und diese Perspektive, die ihn weiterlaufen lässt. Und diese Perspektive wünsche ich euch Männern heute Morgen, ganz besonders, die ihr auch in diesen Dienst euch stellt. Verliert diese Schönheit nicht aus den Augen. Ich lese aus Kolosser 1 die Verse 24, von Vers 24 dann bis Kapitel 2, Vers 5, diesen Abschnitt. Nun freue ich mich in den Leiden, die ich für euch leide, schreibt Paulus, und erstatte an meinem Fleisch, was an den Leiden Christi noch fehlt, für seinen Leib, das ist die Gemeinde. Ihr Diener bin ich geworden durch das Amt, das Gott mir gegeben hat, dass ich euch sein Wort reichlich predigen soll, nämlich das Geheimnis, das verborgen ward seit ewigen Zeiten und Geschlechtern. Nun aber ist es offenbart seinen Heiligen, denen Gott kundtun wollte, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Den verkündigen wir und ermahnen alle Menschen und lehren alle Menschen in aller Weisheit, damit wir einen jeden Menschen in Christus vollkommen machen. Dafür mühe ich mich auch ab und ringe in der Kraft dessen, der in mir kräftig wirkt. Ich will euch nämlich wissen lassen, welchen Kampf ich um euch führe und um die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben, damit ihre Herzen gestärkt und zusammengefügt werden in der Liebe und zu allem Reichtum an Gewissheit und Verständnis, zu erkennen das Geheimnis Gottes, das Christus ist, in welchem verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Ich sage das, damit euch niemand betrüge mit verführerischen Reden. Denn obwohl ich leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und freue mich, wenn ich eure Ordnung und euren festen Glauben an Christus sehe. Paulus wendet sich hier einer Gemeinde zu und Christen, die er nicht persönlich kennt. Er kennt sie vom Reden, er kennt sie durch Berichte, aber er hat die Gemeinde nicht gegründet. Und er hat sie auch noch nicht persönlich besucht und er schreibt ihnen hier einen Brief, der trieft von persönlicher Anteilnahme. Er fühlt sich enorm verbunden mit dieser Gemeinde und er öffnet sein Herz Menschen, die er an sich persönlich nicht kennt. Und er lässt sie Teil seines Lebens werden und er wird Teil ihres Lebens. Und er malt ihnen vor Augen, dass wir dazu berufen sind und er verbindet das ganz persönlich mit seinem eigenen Dienst und Amt, nämlich dass er dazu berufen ist, die Schönheit der Gemeinde sichtbar zu machen und dass er dafür bereit ist, enorm viel Leid auch in Kauf zu nehmen. Und das wäre so mein erster Gedanke heute auch an uns alle, aber auch ganz besonders an euch Männer, die ihr diesen Dienst antretet als Älteste und Diakone. Berufen, für die Gemeinde zu leiden. Wenn wir Vers 24 uns anschauen, dann ist etwas absolut Unpopuläres in diesen Worten, was wir uns als Christen auch manches Mal auch einfach schwer tun, nämlich zu sagen, wir sind berufen, für die Gemeinde zu leiden. Was ist das für ein sadistischer Gedanke? Sag mal, geht es noch, Paulus? Nun freue ich mich in den Leiden, die ich für euch leide. Er spricht von seiner Berufung und den ersten Gedanken, den er formuliert, ist zu sagen, wir sind berufen, für die Gemeinde zu leiden. Ich leide für euch und ich erstatte an meinem Fleisch, was an den Leiden Christi noch fehlt, für seinen Leib, das ist die Gemeinde. Er spricht dann in Vers 29, wenn ihr da hineinschaut, in den Text seht, wie er sagt, ich ringe in dieser Kraft, Kapitel 2, Vers 1, welchen Kampf ich um euch führe. Wir sprechen hier von einem Marathon, von einem Triathlon, es ist kein Spaziergang. Wir machen uns hier nicht auf den Weg als Christen, um zu sagen, wir gehen gemütlich mal eine Runde um den See und haben wie wenn ich mit meiner Frau so einen schönen Dateabend habe und wir genießen die Zeit zu zweit. Lassen uns Zeit dabei. Paulus kämpft, Paulus ringt, Paulus leidet und er sagt, ich bin dazu berufen. Wir sind dazu berufen. Im Thessalonicher Brief schreibt er, dass alle, die Christen sein wollen, leiden werden. Das ist so ein unpopulärer Gedanke geworden, weil wir einfach uns zunehmend natürlich auch, ich meine, ich nehme auch gerne Schmerzmittel, wenn ich beim Zahnarzt bin. Aber wenn wir dahin kommen, dass wir aus den Augen verlieren, dass zum Leben Leid dazugehört, dass es nun mal Teil des Daseins als Menschsein bedeutet. Wenn wir das aus den Augen verlieren, dann werden wir Entscheidungen treffen, die völlig irrational sind. Und wenn es um die Gemeinde geht, dann geht es einmal ganz gezielt sogar darum, vor Augen zu haben, Christus ist in den Tod gegangen und hat durch den Tod die Gemeinde für sich erlöst. Und daran erinnert uns Paulus an dieser Stelle. Wir sind als Menschen, als Kinder Gottes dazu berufen, für die Gemeinde zu leiden. Und wenn Paulus das sagt, dann weiß er, wovon er spricht. Gesteinigten Lüsterer, sie haben ihn aus der Stadt geschleift, weil sie ihn für tot hielten. Apostelgeschichte 14. 2. Korinther 11 ist so eine Auflistung von dem, was er alles erlebt hat. Er wurde in den Block gelegt, er hat Schiffbruch erlitten, er wurde gesteinigt, er hat Hunger und Not erlitten. Er hat an seinem Körper die Male getragen, wenn er davon schreibt, dass er leidet um des Evangeliums oder um der Gemeinde willen. Es war unübersehbar, wenn jemand gesteinigt wurde, da müssen Narben gewesen sein, was dieser Mann alles erlitten hat. Und man fragt sich, wofür das Ganze? Und er sagt am Ende immer noch aus Überzeugung, für die Gemeinde. Warum freut sich Paulus? Das ist doch eine Frage, die man sich berechtigterweise stellt. Warum freut er sich, wenn er leidet? Und diese Formulierung, die ist ja doch schon etwas seltsam, wenn wir hineinschauen, Vers 24. Ich erstatte an meinem Fleisch, was an den Leiden Christi noch fehlt. Also Christi leiden und Christus, er hat die Gemeinde erlöst. Paulus erlöst hier niemand zusätzlich. Was wir aber immer wieder finden in der Bibel ist, dass Gott eben halt auf der einen Seite auch direkt angekündigt hat, dem Paulus, dass er leiden wird, Apostelgeschichte 9. Er hat angekündigt, dass wir als Christen leiden werden, dass die Gemeinde leiden wird. Ein Blick in die Offenbarung zeigt, dass Leid im Alltagsleben geschehen wird, mit dazugehören wird. Was aber Gott auch deutlich macht, ist, dass er in allen Dingen ein Maß festgelegt hat. Er hat die Zeit bestimmt, als Jesus geboren wurde. Er hat es bestimmt, dass Jesus leiden und sterben sollte. Er hat es bestimmt, dass er ihn von den Toten auferweckt. Er weiß, wann Jesus wiederkommen wird. Er hat die Fristen und Zeiten der letzten endzeitlichen Not bestimmt, Markus 13. Er hat auch die Zeit und das Maß der Leiden, die die Gemeinde und Märtyrer erdulden müssen, in seinem Ratschluss festgelegt. Wenn die Leiden Christi erfüllt sind, wenn der Moment kommen wird, wird eine neue Zeit anbrechen, eine wunderbare neue Welt und so wie es Heinrich gerade gesagt hat, wo wir ohne Masken singen dürfen. Ein Riesen-Halleluja. Ein Leben, wo es keinen Tod mehr geben wird. Ein Moment, in dem ich meinen Bruder Walter Risto wieder umarme und den Eindruck habe, ich habe einen Bär in den Händen. Beziehungsweise, wo ich mich mal frage, wo verschwinde ich hier, wenn wir uns begrüßt haben. Der Moment wird da sein, wo wir leibhaftig auferstehen werden, wo wir die Male Jesu an den Händen sehen werden, wo wir selber einen neuen Leib bekommen, 1. Korinther 15. Dann ist der Moment da, wo das Leiden nicht mehr sein wird. Aber bis dahin sind wir berufen, für die Gemeinde zu leiden. Und ich mache uns nur Mut, dass wir nicht davonlaufen. Ich mache euch Mut, Männer, dass ihr nicht davonläuft vor diesen Momenten. Und man steht auch manches Mal da und sagt sich, man will nicht mehr. Die Momente gibt es. Und es gibt auch Momente, wo man auch sagen muss, jetzt geht es auch nicht mehr. Das gibt es auch. Das ist auch, wir müssen da auch mit Sinn und Verstand im Leben unterwegs sein. Und Gott sei Dank ist der Moment der Gemeinde nicht der Moment, dass wir in der Regel gekreuzigt werden in der Gemeinde. Wir sprechen also von unterschiedlichen Kategorien, auch von Leiden. Wenn ich um der Gemeinde willen verfolgt werde, dann ist es das eine. Wenn die Gemeinde anfängt, mich zu verfolgen, ist es was anderes. Und das gehört auch dazu, dass Paulus aber eines weiß, wie viel Leid er von der Gemeinde auch erlitten hat. Aber der Grundgedanke bleibt für mich an der Stelle jetzt erstmal hier, dass wir sagen, die Bereitschaft, Leid mitzutragen, zu ertragen. Ich mache euch Mut und ich mache uns Mut, dass wir da nicht aufgeben, dass wir weitergehen, mutig voranbleiben. Und ich bin davon überzeugt, dass nur eines uns in diesen Momenten wirklich immer wieder aufhilft. Und das ist die Schönheit Christi selbst. Die Schönheit der Gemeinde vor Augen zu haben, die eben nicht daran gemessen wird, ob die Gemeinde, der ihr dient, perfektes, gutes, vollkommen ist, so ist, wie ihr euch das wünscht, sondern die daran bemessen wird, dass Christus ihr Erlöser ist. Die daran bemessen wird, dass er das Haupt ist und davon hat Paulus in Kapitel 1 ausführlich gesprochen und er mündet von diesem Gedanken, dass er sagt, dass Christus das Haupt des Leibes ist, nämlich der Gemeinde, Kapitel 1, Vers 18, dass er sagt, und deswegen leide ich und erfülle und ergänze, was noch fehlt. Wir sind berufen, der Gemeinde zu dienen. Leidensbereitschaft ist ein Geheimnis, was dazugehört. Und das ist unsere Aufgabe, dass wir auch da mutig und treu auch weitergehen. Und das Ziel bleibt, dass er sagt, ich möchte, Vers 28, nämlich, dass die Gemeinde in der Weisheit wächst, dass die Gemeinde vollkommen wird. Den verkündigen wir, den Christus, und ermahnen alle Menschen und lehren alle Menschen in aller Weisheit, damit wir einen in jeden Menschen in Christus vollkommen machen. Dieses Ziel, dass man nicht nur selber erleidet, sondern dass man sagt, wir wollen, dass Menschen, die zur Gemeinde gehören, die Christen sind, vollkommen werden in Christus. Dass sie selber zu Menschen werden, die ihr gesamtes Wesen, ihr gesamtes Leben an Christus ausrichten. Und dafür nehme ich auch einen Preis in Kauf, der Leid bedeutet. Der auch für die Familien Verzicht und Herausforderung und Leid bedeutet. Dazu sind wir berufen, zu leiden. Wozu wir aber berufen sind, und das ist dieser Übergang mit Vers 28, was ich jetzt schon gesagt hatte, mit dem Vollkommen zu machen, was darüber hinaus einfach unsere Berufung ist, ist, dass wir berufen sind, der Gemeinde zu dienen. Wenn unser Ziel ist, die Christen vollkommen zu machen, wenn das unsere Perspektive ist, dass wir der Gemeinde dienen, für sie leiden, für sie das Wort Gottes verkündigen, Vers 25, dann ist diese Perspektive bei Paulus dabei, dass es eben darum geht, dass Menschen Christus ähnlicher werden. Und alles mündet und münzt immer in diesem Geheimnis, von dem er in Vers 26 spricht, nämlich, dass das, also er möchte, dass das Wort Gottes reichlich gepredigt werden soll, nämlich das Geheimnis, Vers 26, das verborgen war seit ewigen Zeiten und Geschlechtern, nun aber ist es offenbart in seinen Heiligen. Entschuldigung, offenbart seinen Heiligen. Paulus dient der Gemeinde. Und Paulus sagt, wir als Gemeinde, als Christen, haben eine Einsicht bekommen. Wir wissen etwas, was vor uns Generationen und Generationen von Menschen gerne gewusst hätten, aber nicht wussten, weil es ein Geheimnis Gottes war. Im Hebräerbrief wird das so wunderschön ausgedrückt, dass Gott etwas, dass selbst die großen Propheten, auf die wir so staunend zurückschauen im Alten Testament, auf die Erzväter Abraham, Isaak, Jakob und die ganzen Propheten, die alle aufgelistet werden, sie alle hatten eine Sehnsucht, etwas zu wissen, was wir heute wissen dürfen. Du und ich, wir sind berufen, der Gemeinde zu dienen, weil wir an einer Schönheit teilhaben dürfen, die einfach unfassbar neu, einzigartig und unfassbar schön an sich ist. Kennt ihr den Moment, wenn man in einer Situation steht, wo einfach einem die Worte fehlen? Der Moment, sei es, dass man einfach auf einer Hochzeit ist und wo einem die Sprache verschlagen ist. Oder der Moment, wenn man einen total tollen Moment mit der Familie hat. Oder du stehst irgendwo beim Fußballspiel und denkst dir, wie konnte der so Fußball spielen? Keine Ahnung, was dein Hobby ist. Manchmal gibt es Momente, wo wir sagen, da bleibt einem die Sprache weg. Wenn Paulus über die Gemeinde spricht und davon spricht, wozu wir berufen sind und was er hier verkündigt, dann spricht er von einem Geheimnis, was den Menschen die Sprache verschlägt. Gott, das war deine Idee, das war deine Vision, das war dein Ziel. Behalte dieses Geheimnis vor Augen. Gehe den Dienst an mit diesem Geheimnis vor Augen. Auf uns wartet eine unfassbare Schönheit, die er dann in Vers 27 entfaltet, nämlich, dass es da einen herrlichen Reichtum gibt. Dieser Blick muss Teil unseres Lebens sein. Das Ziel ist dieser vollkommene Mensch. Der Mensch, der sein ganzes Wesen auf Gott ausrichtet. Und Vers 29, dafür mühe ich mich auch ab und ringe in der Kraft dessen, der in mir kräftig wirkt. Das Ziel ist, dass durch das Wort Gottes, in dem Gottes Wort gelehrt, die Gemeinde ihren Dienst wahrnimmt, zu dem Gott die Gemeinde berufen hat, Menschen immer mehr in das Ebenbild Christi verwandelt werden. Lass mich mal so ausdrücken. Du und ich, wir sollen zu dem werden, die wir im Garten Eden gewesen wären, ohne Sündenfall. Römer 8, Vers 28. Wir werden verwandelt in das Ebenbild Christi. Das ist, was Heiligung bedeutet. Wir werden Christen und in dem Moment, wo wir Christen werden, beginnt ein Prozess der Transformation. Wir werden verändert. Gott wirkt durch seinen Geist in deinem und meinem Leben und die Gemeinde ist der Ort und das Mittel und der Weg, wie er durch seinen Geist dich und mich formt und gestaltet. Und wir werden hier schon auf Erden verändert. Und wenn Jesus wiederkommen wird, werden wir das sein, was wir einmal gewesen wären oder was wir dann vollkommen sein werden, ohne Sünden. Dann ist der Prozess erst abgeschlossen. Das ist das Ziel. Das ist das, worüber man als Ältester die ganze Zeit nachdenkt, und das ist, warum Älteste und Diakone auch zusammenarbeiten, um zu sagen, wie können wir das umsetzen, dass wir dieses Ziel, den vollkommenen Menschen, am besten erreichen. Das ist, wofür wir leiden. Jetzt stellt sich aber die Frage, wie kriegen wir das hin? Aus welcher Kraft können wir das tun? Und Vers 29 macht Paulus deutlich, dass er dafür ringt, dass er sich darum müht. Und hier sehen wir, wie ein Mensch sagt, ich bin voll investiert. Und am Ende ein ganz entscheidender Satz noch dazukommt, den wir nicht aus den Augen verlieren dürfen. Und ich ringe in der Kraft dessen, der kräftig in mir wirkt. Das ist Gott. Es ist seine Kraft, die in dir und in mir wirksam ist. Wir lesen davon in der Apostelgeschichte, dass Jesus von den Toten auferweckt wurde, dass der Tod Jesus nicht halten konnte. Und wir lesen davon im Neuen Testament, dass es diese Kraft ist, die Jesus von den Toten auferweckt hat, die in deinem und meinem Leben wirkt. Wir können unglaublich viel mehr aushalten, als wir es oft glauben, wenn wir den Blick dafür behalten, um wen es tatsächlich geht, um Christus. Und dass es seine Kraft ist, die in uns wirkt. Und alles dreht sich in diesem Text um Christus. Christus ist das Haupt der Gemeinde. Wenn wir von der Gemeinde sprechen, wenn wir von dem Geheimnis sprechen, Christus in euch. Ja, es geht um seine Gemeinde. Wir können Christus nicht von seiner Gemeinde trennen, genauso wenig wie wir den Bräutigam von der Braut trennen können. Alles münzt auf diesen ganzen Schönheit der Gemeinde, wo Christus das Haupt ist, hin. Aber die Kraft, die wir brauchen für diesen Dienst, kommt von Christus selbst. Und umso näher wir an Christus selber bleiben, umso näher ihr selber an Christus bleibt, als Männer, aber auch als Familien, als Ehepaare, umso eher und umso stärker werdet ihr auch einfach den Dienst ausführen können. Diese Kraft brauchen wir. Es ist diese Kraft, die uns weitergehen lässt, selbst wenn der Schmerz einfach an uns nagt. Es ist diese Kraft, wenn ich das mal in diesem Beispiel von dem Triathlon nochmal verwenden darf, das ist dieses Bewusstsein, das ist nicht meine eigene Kraft, die das schafft. Ich kann mich noch so sehr daran erinnern, dass ich irgendwie gut trainiert habe. Aber ich weiß letzten Endes als Christ, egal wie gut meine Ausbildung war, egal wie viele Seminare ich besuche, egal wie sehr ich mich auch da hinein investiere, das gehört ja alles dazu. Paulus ringt mit ganzer Kraft, er ist voll investiert. Aber hier kommt ein Geheimnis mit hinzu für uns Christen. Da greift jede Analogie, die ich ziehen kann, zu kurz. Gott selbst, der Himmel selbst, verbürgt sich, dass er in uns wirkt und kräftig ist in unserem Leben. Diene in dieser Haltung der Gemeinde. Behalte diese Perspektive vor Augen, der Gemeinde zu dienen. Und das umschließt uns alle. Keine Gemeinde kann davon leben, dass die Ältesten und Diakone da sind. Es braucht die ganze Gemeinde. Eine Gemeinde kann nicht ohne Älteste und Diakone leben. Das ist auch richtig. Also wenn ich anfangen würde, mein Triathlon-Training durchzuziehen, ich habe so den Eindruck, mein Körper macht das nicht mit. Einfach mein Knie macht das nicht mit. Ich habe meine 16 Kilometer dann irgendwann mal geschafft zu laufen. Dann war mein Knie, hat so weh getan, dass ich dachte, okay, entweder war es zu schnell, dass ich einfach zu früh den 16 Kilometer gelaufen bin. Aber wie soll ich jemals 42 schaffen? Geschweige denn schwimmen und Radfahren würde ich hinkriegen, aber nicht schwimmen. Warum erwähne ich das mal als Beispiel? Weil es ein Unterschied, also nicht jeder von uns ist dazu bestimmt, so ein Triathlon zu laufen. Aber jeder Arzt wird uns sagen, wir sind alle dazu bestimmt, unseren Körper gesund zu pflegen. Und dazu gehört ein gewisses Maß an Gesundheit und Fitness dazu. Ich muss nicht ein Triathlon laufen, aber ich habe eine Verantwortung, auf meinen eigenen Körper zu achten und diesen Körper auch zu pflegen und zu hegen und so weiter. Das Gleiche gilt für die Gemeinde. Nicht jeder ist dazu bestimmt, alle Aufgaben zu übernehmen. Dafür gibt es auch manches Mal einfach Männer, die in einer besonderen Weise dann eben die Verantwortung tragen können, weil sie dazu auch von Gott die Fähigkeiten und Begabungen bekommen haben. Aber niemand in der Gemeinde kann sagen, ich bin nicht dazu berufen zu dienen. Das kann niemand sagen. Und jeder Älteste und jede Gemeinde wird ausbrennen, wenn man sich nur auf die Ältesten und Diakone ausrichtet. Wir sind alle dazu berufen zu dienen. Diese Perspektive vor Augen zu haben, denn nur gemeinsam als Gemeinde können wir das Ziel erreichen, dass wir jeden Menschen vollkommen in Christus darstellen. Jüngerschaftsbeziehungen fangen mit deinem Sitznachbarn an, fangen in der Familie an, fangen im 1:1 an. Das kann und soll eine Gemeindeleitung nicht an sich alleine übernehmen. Eine Gemeindeleitung hat die Perspektive zu sagen, wie erreichen wir dieses Ziel? Also was ist das Ziel und wie erreichen wir dieses Ziel? Aber jeder ist involviert in der Gemeinde, in der Umsetzung dieses Zieles. Wir sind berufen, die Gemeinde zu dienen, aus der Kraft Gottes, der in uns wirkt. Der dritte Gedanke aus Kapitel 2, dann die Verse 1 bis 3 ist, wir sind berufen, die Gemeinde zu einen. Wir sind auf der einen Seite berufen, für die Gemeinde zu leiden. Wir sind berufen, der Gemeinde zu dienen. Wir sind berufen, die Gemeinde zu einen. Und das bringt Paulus in Worten zum Ausdruck für Christen, die er gar nicht kennt. Ich finde das so faszinierend. Mit welcher Wärme und Herzlichkeit er hier in den ersten drei Versen von Kapitel 2 spricht, dass er sagt, dass man zusammengefügt werde in der Liebe, Vers 2, in allem Reichtum an Gewissheit und Verständnis. Er investiert sich hier für Menschen. Er sagt, er leidet für Menschen, die er noch nicht mal kennt. Faszinierend, absolut faszinierend. Und er spricht davon, dass er will, dass sie zusammenstehen, sowohl er jetzt mit der Gemeinde in Kolossee und ein paar Kilometer weiter ist die Stadt Laodicea und die sollen zusammenstehen. Und er hat sie noch nicht gesehen, aber dann spricht er in Vers 2 davon, damit ihre Herzen gestärkt und zusammengefügt werden in der Liebe und zu allem Reichtum an Gewissheit und Verständnis, zu erkennen das Geheimnis Gottes, das in Christus ist, in welchem verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Er will, dass ihre Herzen gestärkt werden. Das ist dieses Ziel des vollkommenen Menschen, dass der innerste Mensch mit Herz und Seele dabei ist, gestärkt ist, auf Gott ausgerichtet ist. Er will, dass das durch die Liebe erreicht wird, dass dadurch sie zusammenstehen, dass dadurch eine Einheit auch einfach als solches entsteht. Und er nennt das dann in diesem Ausdruck zu allem Reichtum an der Fülle der Einsicht. Da frage ich mich auch manchmal, Paulus, was willst du uns sagen? Ich bin froh, dass Petrus das übrigens schreibt, dass manches bei Paulus schwer zu verstehen ist. Das macht mir Freude. Wenn ich dann aber diese Formulierung hier sehe, dass er davon spricht, dass wir zu allem Reichtum an der Fülle der Einsicht, also macht in eurer Gemeinde Jesus Christus groß. Also diese Fülle der Einsicht, diesen Reichtum der Fülle der Einsicht, lasst es einfach sichtbar werden, deutlich werden, hörbar, spürbar, erlebbar werden, was es bedeutet, dass Jesus Christus der Herr ist, dass er der Erlöser ist, dass er das Zentrum unseres Glaubens ist. Darauf alles auszurichten, dass das ganze Leben von ihm geprägt wird. Das ist sein Ziel, dass die Gemeinden geeint sind, die Geschwister geeint sind und wir hier im Moment in Lichtenau und darüber hinaus mit den Gemeinden, mit denen wir auch im Netzwerk sonst wie auch verbunden sind, mit unseren Brüdern und Schwestern drumherum, dass wir geeint sind. Er spricht ja hier ganz bewusst Christen an, die noch nicht mal in seiner Gemeinde sind, in der er gerade ist, sondern er spricht Gemeinden in verschiedensten Orten an und richtet sie darauf aus, dass Jesus Christus unser verbindendes Element ist. Da, wo an Jesus Christus geglaubt und Jesus Christus verkündigt wird, wird ein verborgener Schatz offenbar. Wird ein verborgener Schatz sichtbar, in welchem verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. Und setzen wir Erkenntnis und Weisheit nicht gleich mit Intelligenz und vielem Wissen und IQ und dergleichen. Es gibt Menschen, die können die schlauesten Menschen sein und die törichtsten zugleich. Ich predige gerade bei uns in der Gemeinde durch das Buch der Sprüche, zumindest so themenweise, wäre ein bisschen lang, da Vers für Vers durchzugehen. Aber wenn man so durch Sprüche geht, dann ist mir eines wichtig. Sprüche spricht nicht von Dummheit. Sprüche spricht von Torheit. Das Schöne bei Sprüche ist, dass es 31 Kapitel hat. So in der Regel 31 Tage im Monat. Ne? Man schafft das so 12-mal im Jahr ohne Schwierigkeiten durchzulesen. Es ist eine gute Gewohnheit, das sich anzugewöhnen, jeden Tag ein Kapitel zu lesen und die Weisheit Gottes zu hören. Denn wovor das Buch der Sprüche uns so ungemein warnt und wenn wir hier die Weisheit sehen und die Erkenntnis, es warnt uns davor, dass wir total intelligent und schlau durchs Leben gehen können und trotzdem uns der Torheit zuwenden, also weg von Gott gehen. Und es gibt einen Moment, da ist für uns Hopfen und Malz verloren. Wenn ich mich aber auf Christus ausrichte und den Weg des Lebens gehe und mich auf Gott ausrichte, dann gehe ich den Weg der Weisheit. Paulus spricht hier von der Weisheit, von diesen Schätzen der Erkenntnis und sagt, richte dich auf Christus aus, da findest du die Weisheit, da findest du das Leben und da findest du den Inhalt. Menschen, die intelligent und schlau sind, aber sich auf die Torheit ausrichten, die sind alles andere als dumm, die sind gemeingefährlich. Bleib von denen weg. Und das meine ich jetzt wirklich, das sind die, die die schlauesten und perfektesten Verbrecher sind. Manche werden Verbrecher, andere werden CEOs. Das ist so der Unterschied, ne? Dass man merkt, dass sie von ihrer Denkweise, von sie sind dann Unternehmensführer. Das gibt's Untersuchungen von Neurologen, die sagen, neurologisch gibt's zwischen Verbrecher und Unternehmensleiter enorm viele Parallelen. Die Frage ist nämlich, manche sind so schlau, dass sie sagen, ich werde nicht Verbrecher, ich arbeite mit dem System. Aber sie sind nicht weise. Sie personifizieren nicht das Evangelium. Sie haben nicht das Leben vor Augen. Sie suchen ihren Weg. Und sie können die angesehensten Menschen der Welt sein und in den Augen der Bibel die größten Toren, für die allen Hopfen und Malz verloren ist. Ich wünsche es uns, dass wir vor Augen haben, dass unser Auftrag ist, die Gemeinde zu dienen. Und manchmal wird uns die Gesellschaft anschauen und sagen, ihr habt verloren. Das ist doch völlig Irrsinn, so als Christen zu leben. Das ist doch Quatsch. Da ist doch keine Perspektive, da ist doch keine Hoffnung. Und man weiß, indem man gerade das ganze Leid durchsteht, da ist eine Schönheit, mein Freund, die siehst du nicht. Aber mein Grab wird leer sein und denen, denen ich diene, das Grab wird auch leer sein. Und es wird eine neue Welt anbrechen, da werde ich mit denen, die wir geeint zusammengehalten haben, auf ewig weiterleben, während du leider nicht dabei bist. Und wer diese Schönheit nicht sieht, wird weder das Leid durchstehen, noch den Dienst verfolgen, noch die Einheit der Gemeinde in einer angemessenen Weise suchen. Und die Weisheit Gottes rät uns, diesen Blick auf Christus zu halten, um diesen Weg des Dienstes gehen zu können. Und damit schließt Paulus seinen Abschnitt, der zutiefst pastoral ist, ab hier in den Versen 4 und 5, indem er sagt, warum macht er das Ganze eigentlich? Das wirkt wie so ein Zusatz. Dazu brauchst du nicht mehr viele Worte. Er sagt, ich sage das, damit euch niemand betrüge mit verführerischen Reden. Denn obwohl ich leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und freue mich, wenn ich eure Ordnung und euren festen Glauben an Christus sehe. Warum sagt er das? Weil er sagt, ich bin berufen, die Gemeinde zu schützen. Ich sage das, um euch zu schützen. Gerade als Hirte, Simon, wenn du als Ältester dazukommst. Der Auftrag ist, die Gemeinde zu schützen. Manchmal ist es der Auftrag, die Gemeinde vor der Gemeinde zu schützen. Aber der Auftrag bleibt, dass eben die verführerischen Reden nicht Menschen verführen sollen. So schön sie auch klingen mögen. Der Auftrag wird es für euch im Team sein, mit den Diakonen zusammen, darauf zu achten, dass die Strukturen so da sind, dass die Gemeinde geschützt wird, gefördert wird. Dass dieses Ziel erreicht wird, das vollkommene Menschen, das Christus verherrlicht und angebetet wird. Dafür braucht es Weisheit und Erkenntnis, um nicht einfach nur auf schön klingende Reden hinzuhören, denen ihr Ohr zu leihen. Jakobus spricht es aus, was Paulus hier sagt. Wir erkennen Menschen daran, indem sie eben nicht nur Hörer, sondern auch Täter des Wortes sind. Man schaue ihr Leben an. Manche Dinge offenbaren sich mit der Zeit. Und ich wünsche es euch als Verantwortliche in der Gemeinde, dass manche Herausforderungen euch als Gemeinde erst gar nicht erreichen, weil ihr als Älteste und Diakone so ein Ohr dafür hattet und einen Mut hattet, dann auch schützend euch vor die Gemeinde zu stellen. Es gehört unbedingt dazu, dass man eben diese Perspektive behält. Paulus freut sich am Ende wieder und sagt, dass es eine große Freude ist, dass er die Stabilität der Gemeinde sieht, wie fest die Gemeinde verankert ist. Aber er macht ihnen auch deutlich, in all dem, das kommt mit einem bestimmten Preis. Wenn der Glaube, der gibt der Gemeinde Festigkeit und Stärke. Wenn wir uns an Jesus festhalten, dann kann keine Versuchung uns und die Gemeinde, die Gott uns anvertraut hat, ernsthaft gefährden. Was auch immer du in den letzten Tagen und anderthalb Jahren gedacht hast über diese ganze Pandemie, die uns ja alle als Gemeinden noch zutiefst trifft. Aber eines gibt mir immer wieder Hoffnung. Es gibt keine Corona-Schutzverordnung und es gibt keinen Umstand dieser Welt, der eine Sache ändern kann. Dass Jesus immer noch auf dem Thron sitzt und er immer noch der König der Gemeinde ist und dass er immer noch das Haupt der Gemeinde ist. Die Umstände sind ohne Frage schwierig. Aber so manches Mal, wenn ich innerlich aufgewühlt bin, ist das diese eine ganz wichtige Wahrheit, auf die ich mich ausrichten will. Manchmal tendiere ich zu der Torheit. Ich will diese Wahrheit sehen. Jesus ist immer noch König. Er sitzt immer noch auf dem Thron und er herrscht immer noch und ist immer noch das Haupt der Gemeinde. Und deswegen wünsche ich es euch, dass ihr das der Gemeinde schützend deutlich macht als Verantwortliche in der Gemeinde. Ich wünsche es euch, dass ihr weiter mutig für die Gemeinde leidet, dass ihr weiter mutig der Gemeinde dient, weiter mutig die Gemeinde eint und weiter, die mutig die Gemeinde schützt. Denn dazu hat uns Gott berufen. Berufen, die Schönheit der Gemeinde sichtbar zu machen. Ich wünsche euch Gottes Segen, reichen Segen bei diesem Vorrecht, dass wir seiner Gemeinde dienen dürfen. Amen.